Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Nachrichten.
Willkommen zu den Nachrichten. Rumäniens Präsident Nicu Șordan wird am Montag Gespräche mit den Parlamentsparteien führen, um eine neue Regierung zu bilden, teilte die Präsidialverwaltung in Bukarest mit. Diese neue Gesprächsrunde folgt auf die Absetzung der selbsternannten pro-westlichen Minderheitsregierung aus der nationalliberalen Partei der Union Rettet Rumänien und dem Ungarnverband unter Führung des liberalen Ilie Bolojan durch ein Misstrauensvotum am 5. Mai. Präsident Dan zufolge konzentrieren sich die Gespräche auf die Bildung einer Mehrheit, da er davon ausgeht, dass es ohne eine parlamentarische Mehrheit zur Unterstützung einer neuen Regierung bald zu Spannungen zwischen Legislative und Exekutive kommen wird. Der Präsident deutete an, dass am Ende der Gespräche nächste Woche keine Ernennung eines Premierministers bekannt gegeben wird. Rumänien behält sein Investment-Grade-Rating und die Behörden werten diese Entscheidung als wichtiges Vertrauenssignal für die Wirtschaft. Der amtierende Finanzminister Alexandru Nazare erklärt, die Bewertung von Standard & Poor's bestätige die Wirkung der bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in einem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld und mahnt zur Fortsetzung der Haushaltsdisziplin und der Reformen. Die Ratingagentur warnt, dass sie Rumäniens Rating herabstufen könnte, sollte die aktuelle Regierungskrise andauern. Laut der Agentur würde eine solche Situation die Chancen des Landes verringern, sein Haushaltsdefizit bis 2027 zu reduzieren. Die Agentur weist zudem darauf hin, dass Verzögerungen bei der Einwerbung europäischer Fördermittel in den nächsten 2 Jahren das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und die Haushaltskonsolidierung erschweren würden, während gleichzeitig die Zahlungsbilanzrisiken steigen. Standard & Poor's warnt außerdem vor möglichen externen Belastungen wie etwa einer Verlängerung der Energiekrise im Zuge des Nahostkonflikts. Diese Entwicklungen könnten sich mittelfristig negativ auf die Inflation in Rumänien auswirken, so die Agentur. Andererseits wird behauptet, dass sich der Ratingausblick von negativ auf stabil verbessern könnte, wenn die Haushalts- und Außenhandelsdefizite deutlich reduziert und die Wirtschaft sich erholt. Nach 4 Jahren Abwesenheit kehrte Rumänien zum Eurovision Song Contest zurück und erreichte mit Alexandra Căpitănescu den 3. Platz. Experten lobten die kraftvolle, spannungsgeladene und ausdrucksstarke Darbietung des Liedes Choke Me durch die 22-Jährige. Damit erreichte Rumänien sein bisher bestes Ergebnis beim Eurovision Song Contest, das zuvor Luminița Angel mit Trupa System im Jahr 2005 und Paula Selig mit Ovi im Jahr 2010 erzielt hatten. Kurz nach Bekanntgabe der Publikumswertung lag Rumänien an der Spitze, wurde aber schließlich von Israel und Bulgarien überholt. Bulgarien gewann den Wettbewerb nach einer 3-jährigen Pause, in der es aufgrund wirtschaftlicher Probleme nicht teilgenommen hatte. Bulgarien wurde von Dara mit dem Lied Bangaranga vertreten. Die Presse berichtet, dass der Produzent des Siegerliedes der Rumäne Cristian Tarcea ist, bekannt unter dem Künstlernamen Monoir und sehr populär im osteuropäischen Dance-Pop-Genre. Eine von der Weltgesundheitsorganisation einberufene Kommission fordert, den Klimawandel zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite zu erklären, der höchsten Alarmstufe. Die unabhängige Beratungsgruppe mahnt die WHO zu sofortigem Handeln. Die Botschaft der europaweiten Kommission ist düster. Der Klimawandel ist keine zukünftige Bedrohung, die bewältigt werden muss, sondern eine akute Krise. Der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, bezeichnete die Situation als gesundheitliche Notlage, Sicherheitsbedrohung und wirtschaftliche Zeitbombe zugleich. Jedes Jahr der Verzögerung verschärft die Kosten, argumentiert die Kommission. Die Gesundheit heutiger und zukünftiger Generationen wird durch extreme Hitze, Luftverschmutzung, Überschwemmungen und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten beeinträchtigt. Soweit die Nachrichten.
Radio Tour.
Nehmen wir sie mit nach Timișoara, im Deutschen auch als Temeswar bekannt. Eine Stadt der europäischen Premieren, berühmt für ihre Innovationskraft und ihr multikulturelles Flair. Sie hören mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Daniel Ona. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olar. Oft auch liebevoll Klein Wien genannt, punktet die Stadt Timișoara mit einem beeindruckenden architektonischen Erbe und einem prall gefüllten internationalen Veranstaltungskalender. Wer gerne aktiv ist, kann die Region auf einem grenzüberschreitenden Radweg erkunden. Gerundet wird das Erlebnis durch renommierte Weingüter und traditionelle Dörfer, die den authentischen Charme des Banats versprühen. Dann Jakob Hase, der Marketingmanager der Tourismusorganisation Visit Timișoara, blickt auf einige wirklich ungewöhnliche Rekorde der Stadtgeschichte zurück. Um nur ein paar Beispiele herauszugreifen. In Timișoara wurde 1718 die erste Brauerei auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens gebaut. Rund 100 Jahre vor Budapest. Der Grund war simpel. Prinz Eugen von Savoyen hatte damals festgestellt, dass das städtische Wasser für seine Truppen nicht trinkbar war. Wasser in Bier zu verwandeln, war also eine Maßnahme, um die Armee gesund zu halten. Ein weiteres Highlight. Timișoara war die erste Stadt in Kontinentaleuropa mit einer komplett elektrischen Straßenbeleuchtung. Davor gab es das nur kurz in London und als Weltpremiere in New York. Wir sprechen hier also von einer Stadt der Pioniere. Und das nicht nur, weil die Bewohner so visionär waren, sondern auch, weil Timișoara während der langen österreichisch-ungarischen Herrschaft ab 1716 eine Art Forschungs- und Erfindungslabor des alten Imperiums war. Dieses historische Erbe prägt die Struktur und die Atmosphäre der Stadt bis heute. Die vielfältige Architektur und das friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien und Konfessionen machen Timișoara zu einem echten Vorbild in Sachen Toleranz. Am besten lässt sich das bei einem entspannten Spaziergang durch die Altstadt erleben, wie dann Jakob Hasi betont.
Timișoara este orașul cu cea mai mare zonă pietonală din România.
Timișoara hat die größte Fußgängerzone Rumäniens, die sich über 33 Straßen und 4 Plätze erstreckt. Und diese Fläche wird sich demnächst verdoppeln, da neben dem alten Festungsviertel gerade ein weiterer Bezirk saniert wird. Wir haben eine unglaubliche architektonische Fülle mit Gebäuden aus dem 14. bis zum 20. Jahrhundert in den unterschiedlichsten Stilen. Damit ist Timișoara die Stadt mit den meisten denkmalgeschützten Gebäuden in ganz Rumänien. Wir nähern uns der Tausender-Marke. Für Architekturfans ist das eine echte Zeitreise. Für viele ist es auch faszinierend, auf der Piazza Victoriei, dem Siegesplatz, die beeindruckende orthodoxe Kathedrale zu sehen. Und nur wenige Schritte entfernt auf dem Uniriplatz, den katholischen Dom sowie die serbische Kathedrale. Gleich um die Ecke steht zudem die Synagoge. Wir haben hier also vier Religionsgemeinschaften, deren wichtigste Gotteshäuser nur wenige hundert Meter voneinander entfernt sind. Das sind Gemeinschaften, die hier im Banat seit Jahrhunderten friedlich zusammenleben, ohne dass es jemals religiöse oder ethnische Konflikte gegeben hätte. Doch nicht nur das Zentrum lockt. Die Region setzt stark auf umweltfreundliche Mobilität und kulinarische Entdeckungstouren im Umland. Mehr dazu dann Jakob Hase.
În primul rând, Timișoara ca oraș este un oraș foarte prietenos pentru a fi explorat.
Timișoara ist eine Stadt, die man wunderbar zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kann. Apropos Fahrrad, es gibt einen Radweg, der Timișoara mit Zrenjanin in Serbien verbindet und über Dutzende Kilometer idyllisch am Fluss Bega entlang führt. Außerdem arbeiten wir intensiv daran, auch das Umland touristisch zu fördern, indem wir gastronomische Anlaufstellen im ländlichen Raum schaffen, bis ins Banater Bergland hinein. Dort können Touristen herrlich frühstücken oder direkt bei Einheimischen zu Hause einkehren, um traditionelle Gerichte zu probieren. Das Angebot ist also breit gefächert und reicht von entspannten Naturerlebnissen für Familien bis hin zum stark wachsenden Weintourismus, fügt der Marketing-Experte hinzu.
Există în jurul Timișoarei câteva puncte de activități.
Rund um die Stadt gibt es tolle Ausflugsziele für Familien, wie etwa Naturparks mit Tierfarmen, wo man lokale Produzenten von Käse, Honig und hausgemachten Delikatessen trifft. Und dann ist da natürlich die Weinstraße. Dank der Nähe zum Weinbaugebiet Recaș-Buziaș befinden wir uns in der Region mit der größten Weinproduktion Rumäniens. Nur 30 bis 40 Kilometer von der Stadt entfernt gibt es mehrere Weingüter, die ihre Türen für Besucher geöffnet haben. Dort kann man hervorragend essen und an Weinproben teilnehmen, eine Aktivität, die besonders bei unseren ausländischen Gästen extrem beliebt ist. Für die Zukunft hat sich Visit Timișoara viel vorgenommen und greift dabei ganz gezielt die Wünsche der Besucher auf. Das kulturelle Portfolio soll massiv erweitert werden. Dazu dann Jakob Hasi.
Vom inaugura un muzeu interactiv dedicat copiilor.
Wir werden bald ein interaktives Kindermuseum eröffnen, das Spiel und Lernen verbindet. Für die kommenden Jahre planen wir außerdem ein Museum für Johnny Weissmüller, die US-amerikanische Schwimm- und Schauspiellegende. Er wurde nämlich hier im Stadtteil Freidorf geboren. Ein ähnliches Projekt haben wir für den Erfinder der modernen Espresso-Maschine vor, der aus dem Viertel Josephine stammt. Wir reagieren damit direkt auf das Feedback unseres Publikums. Viele haben uns zum Beispiel gesagt, wir würden gerne ein Biermuseum sehen, wenn ihr schon die erste Brauerei hattet. Und genau daran arbeiten wir jetzt. Timișoara steht nicht umsonst seit 3 Jahren an der Spitze der lebenswertesten Städte des Landes. Es ist ein Ort, an dem man abschalten, Neues entdecken und am Ende mit dem Gefühl nach Hause fahren kann, eine wirklich bereichernde Erfahrung gemacht zu haben. Egal zu welcher Jahreszeit, Timișoara bietet die perfekte Balance zwischen dem dynamischen Rhythmus einer europäischen Metropole und der Ruhe eines sicheren Reiseziels. Ein Besuch hier ist nicht nur eine Lektion in Geschichte und Architektur, sondern vor allem eine wunderbare Gelegenheit, die Gastfreundschaft und kulturelle Vielfalt der gesamten Region hautnah zu erleben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörerpostrubrik. Und wie versprochen, gibt es heute eine Sonderausgabe unserer Rubrik. Und zwar, wir bringen Ihnen ein Interview von Monika Strava vom Deutschen Inlandsdienst von Radio Rumänien International mit einem unserer Hörer, Till Ziprich. Er kann Rumänien nicht sehen, aber seit Jahren hört er mit großer Aufmerksamkeit die Stimmen, Geschichten und Klänge der deutschsprachigen Sendungen des öffentlichen Hörfunks in Rumänien, Radio Romania, weckten bei Till Ziprich eine tiefe Neugier auf das Land. Nun hat der blinde Student aus Deutschland seinen Traum verwirklicht. Am 5. Mai 2026 reiste er zum ersten Mal nach Bukarest und sein erster Weg führte ihn direkt zu Radio Rumänien. Till Ziprich studiert Germanistik und Geschichte der Neuzeit und begeistert sich für Sprache, Kultur und Geschichte. Trotz seiner Blindheit reist er leidenschaftlich gern und entdeckt neue Orte auf ganz besondere Weise, über Begegnungen, Geräusche und Atmosphären. Der Besuch beim öffentlichen Rundfunk wurde für ihn zu einem bewegenden Moment. Zum ersten Mal traf er die Menschen persönlich, deren Stimmen ihn über Jahre begleitet hatten. Was Till Ziprich nach Rumänien führte und wie sich dort ein lang gehegerter Wunsch erfüllte, darüber sprach mit ihm Monika Strava vom Inlandsdienst.
Ja, also mein Name ist Till Ziprich, ich bin 22 Jahre alt, lebe in Marburg, das ist in Hessen, so zwischen Frankfurt und Kassel gelegen etwa. Und ich interessiere mich, ja, mittlerweile kann man sagen, 3/4 meines Lebens lang total für Radio.
Und das war wahrscheinlich auch der wichtigste Anlass für Ihren Besuch in Rumänien?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist eine ganz lustige Geschichte, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Der Ursprungsgedanke war, dass wir nach Rumänien fahren, weil wir mal eine besondere Tour machen wollten. Meine Begleiterin und ich wollten unter anderem mal das Schloss Bran besichtigen, also das berühmte Dracula-Schloss. Und dann hatte ich irgendwie erwähnt, von wegen, dass man mit den Nachtzügen bis nach Rumänien fahren kann. Und dann war relativ schnell die Idee da, komm, dann lass uns das doch so machen. Und jetzt machen wir also aktuell eine etappenweise Reise. Das heißt, wir sind in Kassel gestartet, 100 Kilometer nördlich von Marburg, sind dann über Wien und Budapest weitergefahren, sind heute früh hier in Bukarest angekommen und dann quasi frisch aus dem Nachtzug gepurzelt hier ins Funkhaus. Denn ich habe dann im Vorfeld dieser Reise sehr, sehr viel angefangen zu recherchieren über Rumänien im Allgemeinen, über die rumänische Radiolandschaft auch im Besonderen. Und dann bin ich relativ schnell auf ein Interview gestoßen mit dem Intendanten von Radio Romania, der ja seit letztem Jahr im Amt ist, Robert Schwarz. Und dann fand ich das total faszinierend zu sehen. Bei uns in Deutschland ist es leider heutzutage oft so, dass bei den Intendanten der großen Rundfunkanstalten Radio so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also viele schleifen das so ein bisschen mit durch. Viele sind halt grundsätzlich mehr so aus dem Verwaltungsbereich und machen weniger wirklich was mit diesen Sendern, als dass sie quasi nur das verwalten, was irgendwie halt da ist. Und dass halt wirklich noch jemand da ist, der richtig fürs Radio brennt, der dafür schwärmt, der für die Kompetenzen seiner Mitarbeiter was übrig hat, der für die Archivbestände was übrig hat, der für die Klangkörper was übrig hat, das ist für deutsche Ohren unglaublich selten. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ist das schön, mal jemanden zu finden, der Radio noch so schätzt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, pass auf, unsere Wohnung können wir in Bukarest sowieso erst nachmittags beziehen. Und wenn wir ankommen, starten aber noch keine Stadtführungen, beziehungsweise schon nicht mehr, weil wir dafür knapp zu spät sind. Was machen wir mit der Zeit? Jetzt komme ich also auf die verwegene Idee und schreibe den einfach mal an. Sag also, sehr geehrter Herr Schwarz, ich finde ganz toll, was Sie machen, könnten wir vielleicht mal Ihren Sender besuchen. Und dann kommt lange nix und ich gebe die Hoffnung eigentlich schon auf. Und dann kommt also eine Mail von der Kommunikationsabteilung von Radio Romania, die mich also offiziell einladen, das Funkhaus zu besuchen und mich dann hinterher hier zum Interview bitten. Also ich hätte mit vielen gerechnet, aber damit nicht.
Haben Sie auch den Intendanten persönlich heute getroffen?
Leider nicht. Er hat sich bei mir nicht mehr gemeldet. Aber dafür habe ich ganz, ganz viele andere nette Leute kennengelernt, die ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
Welche Eindrücke haben Sie nun vom rumänischen öffentlichen Hörfunk gewonnen am heutigen Tag? Was waren besondere Treffen heute im Radio?
Also ich fand auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, mit wie viel Freude, mit wie viel Stolz, mit wie viel Enthusiasmus die Leute hier dabei sind, einem Sachen zu zeigen und zu erklären. Also ich kann das vielleicht gerade an dem Beispiel festmachen. Ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass dass ich eben mich auf Deutsch an den Sender gewendet habe und dass auch das Interview auf Deutsch stattfindet und sowas, dass auch die Führung auf Deutsch oder zumindest auf Englisch sein wird. Und dann kam also jemand und die sprach aber kein Deutsch und rudimentär Englisch. Und dann, ja, hat sie sich tatsächlich hingesetzt und noch extra Leute ausfindig gemacht, die also aus der Redaktion von Radio Rumänien International dann extra gekommen sind, um mit mir dann dieses Gespräch führen zu können, beziehungsweise diese Führung absolvieren zu können. Das heißt, dieser große Wille ist mir vor allen Dingen aufgefallen, diese Ernsthaftigkeit, mit der die Leute bei der Sache sind. Also das fällt mir grundsätzlich sehr auf, wenn ich so die Programme vergleiche, die rumänischen und die deutschen Hörfunkprogramme, dass hier ernsthafte Informationen oder ernsthafte Wissensvermittlung, Kulturvermittlung und sowas viel, viel mehr noch im Fokus steht, als das bei uns ist. Bei uns sind die allermeisten Sender inzwischen auf Entertainment ausgelegt, was ja an sich nicht schlecht ist, aber was auf jeden Fall hier schon etwas Besonderes ist. Also wir waren dann später bei Radio Trinet und haben dort also festgestellt, dass das ein Sender ist, der sich explizit damit rühmt, mehr Entertainment anzubieten, weil das also hier im staatlichen Hörfunk in Rumänien offensichtlich was relativ Seltenes ist. Also es sind schon sehr, sehr große Unterschiede, die ich wahrgenommen habe, und das finde ich sehr, sehr faszinierend, da mal so die Vergleiche zu haben, auch so ein bisschen zu hören, welche Arbeitsbedingungen die Leute hier haben. Manches ist augenscheinlich besser, als ich es von Deutschland her kenne. Mit manchen würde ich jetzt nicht unbedingt tauschen wollen, aber es ist spannend. Es ist super spannend, einfach mal diesen Einblick aus erster Hand zu bekommen.
Und Sie verfolgen regelmäßig die deutschen Sendungen von Radio Bukarest, von Radio Neumarkt, von Radio Temeswar. Was gefällt Ihnen am besten daran?
Also es ist mal einfach was vollkommen anderes. Also wenn man diese Sendungen einschaltet, hat man nicht nur den Eindruck, dass man in einem anderen Land zuhört, was ja tatsächlich so ist, sondern teilweise auch in einer anderen Zeit, in einer Zeit, in der man sich im Radio, ja, zum einen noch relativ kreativ austoben durfte. Ich finde sehr, sehr spannend zum Beispiel ihre Jingles und Erkennungsmelodien, wie sie zusammengebaut haben, aus allen möglichen Musikstücken und sowas. Sowas haben wir in Deutschland zuletzt gehabt, als der Privatfunk losgelegt hat, vor etwa 40 Jahren, was einfach damit zu tun hatte, die hatten, ja, einfach Kreativität und Spielraum, und dann haben sie halt einfach mal gemacht und haben versucht, aus möglichst wenigen Mitteln möglichst viel rauszuholen. Und das war dann vielleicht nicht unbedingt so glatt gebügelt und professionell, wie das oft heute klingt. Aber es war authentisch, es war irgendwo hörernah, es war was Besonderes, es war, ja, einfach Radio mit Herz, wenn man so will. Und dieses Radio mit Herz, das finde ich auf diesen Sendern tatsächlich auch heute noch, was, glaube ich, einfach auch damit zusammenhängt, dass es natürlich auch irgendwo eine vergleichsweise kleine Gemeinschaft ist, die heute noch davon erreicht wird. Also das heißt, man ist natürlich irgendwo näher, man möchte das fast sagen familiärer, im Kontakt mit seinen Hörern und sowas. Und das spiegelt sich im Programm wieder.
Welche Radiosender aus Deutschland hören Sie gerne?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin ein wahnsinniger Wellenkurbler, sag ich immer. Das heißt, ich guck, was mir gerade gefällt, drehe über das Band, und wenn es mir gefällt, dann bleibe ich da stehen und höre zu. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ich zum Beispiel ein sehr, sehr großer Freund der Wortprogramme bin. Ich liebe Hörspiele zum Beispiel sehr. Da gibt es auch schöne Sendungen im Radio, sowohl neue Produktionen als auch explizit Sendungen, die so ein bisschen in den Archiven kramen und dort eben Sachen hervorziehen, die sonst in Vergessenheit geraten würden, was für mich total interessant ist. Ich bin geschichtlich sehr interessiert, auch neben dem, dass ich eben radiomäßig interessiert bin. Ich höre relativ viele Informationssendungen. Ich höre aber auch Musiksendungen. Das kann dann sehr, sehr breit gefächert sein. Also ich höre zum Beispiel recht gerne eine Sendung, die läuft samstags im Hessischen Rundfunk von einem Moderator, der heißt Werner Reinke. Der macht eine Sendung, die ja noch so ein bisschen dieses ist, was man in Deutschland unter dem Begriff Autorenradio kennt. Autorenradio, also, dass jemand sich hinstellt, eine Sendung vorbereitet und komplett selbst schreibt und plant und so weiter. Das heißt, eine Sendung von einem Menschen, der sich irgendwas dabei denkt, der also eine bestimmte Musik präsentieren will oder eine bestimmte Geschichte erzählen will und so weiter und so fort. Und in der Sendung kann einem so ziemlich alles passieren. Das ist immer so 3 Stunden am Samstag. Das ist eine der wenigen Sendungen oder der fast einzigen Sendungen, zumindest in Hessen die einzige, in der man dem Moderator noch solche Freiheiten gibt. Das heißt also, ganz, ganz oft gibt es so diesen Trugschluss, dass Leute sagen, ja, und er ist der Einzige, der sowas noch kann, und die anderen, die Jüngeren, können sowas alles gar nicht mehr. Stimmt nicht. Die anderen dürfen es meistens einfach gar nicht mehr. Und es ist immer wieder eine Wohltat, den zuzuhören, der es noch darf. darf, wenn es natürlich auch sehr traurig ist, immer wehmütig an die zu denken, die es im Prinzip auch gekonnt hätten, aber nicht durften. Und die dann teilweise in anderen Projekten Möglichkeiten gefunden haben. Das ist zum Beispiel etwas, das höre ich sehr gern, mache ich aber auch selbst sehr gern, wenn es mal wieder stattfindet. Es ist einmal im Jahr ein großes Event, die Eifeler Radiotage. Die Eifeler Radiotage sind eine Veranstaltung von immer so einem Wochenende im Oktober und die finden statt in einem alten Atombunker. Das war früher mal ein Notsitz für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, damit sie sich im Atomkrieg dort hätte verschanzen können. Und sie hatten dort in diesem Bunker auch ein Radiostudio drin, was damit zu tun hat, damit sie eben die Bevölkerung noch informieren können, Anweisungen erteilen können und so weiter und so fort. Und dieses Studio ist damals, als dieser Bunker errichtet wurde, eingerichtet worden mit der Technik, die damals auf dem neuesten Stand war. Das war aber Anfang der 60er Jahre. Und nun ist es so, dass diese Technik nie erneuert worden ist. Irgendwann ist der Bunker dann verkauft worden an Privatbesitz. Und die haben dann sich gedacht, Mensch, wir könnten doch dieses Studio wieder herrichten in den 90er Jahren. Und so ist es gekommen. 2009 war es dann wieder fertig. Und seit 2019 gibt es da also einmal im Jahr Sendungen von lauter passionierten Radiomachern. Das können Leute sein, die einfach als Hobby gern Radio machen. Das können Leute sein, die inzwischen im Ruhestand sind und früher professionelle Radio gemacht haben. Das können auch Leute sein, die sich heute bei anderen Radiosendern in ihrem regulären Beruf sehr, sehr stark Regulatorien und Formatvorgaben und sowas unterwerfen müssen und nicht mehr das machen können, was sie eigentlich wollen. Und das ist für sie dann quasi wie so eine Art Therapie. Das lässt natürlich all das, was sie sonst so machen müssen, ohne es machen zu wollen, nicht vergessen sein, aber es gleicht es dann schon relativ aus. Und ja, wir haben jedes Jahr ein besonderes Thema. Im letzten Jahr zum Beispiel habe ich erstmals Sendungen dort gemacht, da geht es ums Thema Reisen. Und dieses Jahr geht es um das Thema Zeitmaschine. Und da freuen wir uns also alle schon immer sehr drauf. Und genau, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Geht auch im Internet.
Sie kommen immer wieder darauf zu sprechen, auf die Radioarchive. Wie wichtig ist es, vor allem auch für die junge Generation, diese Radioarchive aufzuarbeiten und zu digitalisieren?
Ich halte das tatsächlich für etwas sehr, sehr Wichtiges in dem Zusammenhang. Einfach deshalb, weil da unglaubliche Schätze lagern, in ganz, ganz unterschiedlicher Hinsicht. Also zum einen natürlich Schätze in der Hinsicht, dass man historische Tondokumente finden kann, also von besonderen Ereignissen oder sowas. Ich bin Student der Germanistik und der Geschichte der Neuzeit und gerade in der Geschichte der Neuzeit merke ich immer wieder, wie viel es mir bringt, wenn ich tatsächlich Original-Tondokumente haben kann. Vielleicht sollte man das an der Stelle den Hörern noch erklären. Ich bin blind. Das heißt, mit Fotografien kann ich nichts anfangen. Wohl aber was anfangen kann ich mit Original-Tondokumenten. Und das heißt, ich finde immer besonders die Geschichte greifbar ab, ja, sagen wir vielleicht mal Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es dann auch immer mehr so war, dass man also Tonaufzeichnungen gemacht hat, wo man immer mehr schon hören konnte, okay, so klang das damals, wo man das also wirklich nachvollziehen und sich in die Zeit hineinversetzen kann. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil er Geschichte einfach viel, viel mehr erlebbar macht. Ich finde es auch wichtig, weil zum Beispiel auch aus kulturpolitischer Sicht dort Schätze lagern. Denken wir an gut produzierte Hörspiele, denken wir an großartige Konzertaufnahmen, die es gegeben hat, denken wir an tolle Interviews, die sehr, sehr tiefe Einblicke vermitteln. Und ja, ich finde es auch einfach grundsätzlich sehr, sehr interessant, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass sich viele gar nicht mehr vorstellen können, so was zum Beispiel auch Radio vor einiger Zeit schon imstande war. Und ich merke es immer wieder, wenn ich alte Aufnahmen höre, dass ganz, ganz viel darin ist, wo ich sage, Mensch, da könnte man mit ein bisschen Anpassung heute eigentlich auch was draus machen.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch eine gesicherte Zukunft für das Medium Radio in Zeiten von Social Media?
Es kommt sehr darauf an, was man jetzt damit macht. Also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass Radio von vielen Verantwortlichen, ich deutete es ja vorhin schon an, mehr so ein bisschen verwaltet als gestaltet wird. Das führt dazu, man betrachtet Radio oftmals als so eine Art schlechteren Streamingdienst oder schlechteren Podcast, wenn man so will. Aus dem einfachen Grund, er ist erstens nicht personalisiert, alle sollen dasselbe hören. Also gut, natürlich, Sie können unterschiedliche Programme auswählen, aber innerhalb des einen Programms hören alle dasselbe und Sie hören es auch alle zur selben Zeit. Das heißt, man kann weder genau über die Inhalte entscheiden, noch man kann genau über die Zeit entscheiden, wenn man sie hören will. Gut, man kann die Sendung aufnehmen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Und das, habe ich den Eindruck, wird von vielen aktuell so ein bisschen als ein Nachteil verstanden. Ich denke aber, wenn man irgendwie bestehen will und wenn man irgendwie als Radio überleben will, dann dann ist es wichtig, genau diese Besonderheiten, die dieses Medium einfach mitbringt, eben zum Beispiel, dass alle dasselbe hören, eben zum Beispiel, dass es zur selben Zeit passiert und so, dass man gerade diesen Aspekt hervorhebt und nicht als Nachteil, sondern als Vorteil oder zumindest als was Besonderes, als Teil der Identität des Mediums wahrnimmt. Dass man also tatsächlich sagen kann, wir sind Radio, bei uns läuft das alles ein bisschen anders, gar nicht mal unbedingt besser oder schlechter als anderswo, aber ja, es ist eben was Besonderes und wir nutzen das. Also das heißt, ganz wichtig wäre zum Beispiel, Hörer einzubinden, sie im Programm vorkommen zu lassen. Radio kann ein unglaublich interaktives Medium sein, wenn man das richtig anstellt. Es kann zwischen Leuten vermitteln, es kann Stimmungen in Echtzeit transportieren und so weiter. Das ist was, was einfach verloren gehen muss grundsätzlich, wenn man alles zu abrufbaren Inhalten macht und alles nur noch dann verfügbar ist, wenn der jeweilige Einzelne das will. Es entsteht, wenn man das zusammenhört, so eine Art Lagerfeuereffekt, nenne ich es mal. Das hat zum Beispiel mir in der Pandemie sehr, sehr viel Kraft gegeben, weil ich da ziemlich isoliert gewesen bin. Meine ganzen Freunde waren über ganz Deutschland verteilt und ich hatte niemanden um mich in gewisser Weise. Und dann war es für mich eine ganz, ganz tröstliche Vorstellung, dass in dem Moment, wo ich das Radio einschalte, ich Teil von einer Gemeinschaft bin, von Leuten, die dann also auch in dem Moment gerade genau dasselbe hören wie ich. Und dass wir dieses Hörerlebnis teilen, dass wir gemeinsam und irgendwie doch nicht gemeinsam hören, das ist was ganz Besonderes.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Und derzeit studieren Sie. Rechnen Sie auch mit einer Karriere als Radiomoderator?
Das ist schwierig tatsächlich. Also das kommt sehr drauf an, wo sich jetzt das Radio in der nächsten Zeit hinentwickeln wird hier bei uns. Also ich weiß zum Beispiel von unserem Hessischen Rundfunk, der ja für mich zuständig ist, dass er seine Programme in den nächsten Jahren von 6 Programmen auf 3 Programme reduzieren will, also nur noch die Hälfte. Und dass er außerdem plant, immer weniger Moderatoren zu beschäftigen und sowas. Also das heißt, es ist die spannende Frage, ob da für jemanden, der Radio so liebt und lebt, wie ich das tue, überhaupt wirklich Platz ist. Aber wenn, dann auf jeden Fall gern.
Und wir kommen zurück zu der Rumänienreise. Gibt's noch was in Bukarest zu entdecken und wohin führt dann die Reise weiter?
Also heute machen wir nicht mehr so viel. Also wir werden jetzt zu unserer Unterkunft fahren und dann gucken wir mal, leben wir vielleicht noch ein bisschen in den Nachmittag hinein, ist ja noch nicht spät am Tage. Morgen haben wir eine Stadtführung. Und am Nachmittag fahren wir dann weiter Richtung Kronstadt, weil wir morgen nämlich diese große Schlosstour machen wollen, die ja Ausgangspunkt unserer Reise war. Also sprich, wir gucken uns Ran an, wir gucken uns Peleș an, wir gucken uns Rosenau an. Ja, und das ist also die Idee dahinter, wie es dann in Rumänien weitergeht. Am Tag darauf werden wir Kronstadt selbst nochmal genauer unter die Lupe nehmen und dann geht's also über Budapest zurück nach Deutschland.
Auch mit dem Nachtzug?
Genau, richtig. Wir fahren in 4 verschiedenen Nachtzügen, haben also quasi alles gehabt bisher, beziehungsweise werden noch alles haben. Und es ist wirklich interessant, wie sich diese verschiedenen Züge so unterscheiden.
Dann wünsche ich noch einen schönen Aufenthalt und viele tolle Abenteuer hier in Rumänien.
Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
Und das war's auch für heute. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Florin Lungu.
Sie hören Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt die Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen den Kontrabassisten und Bassgitarristen Johnny Botta vorstellen. Mit bürgerlichem Namen Ionel Botta wurde der Musiker 1956 in der westrumänischen Stadt Temeswar geboren, die bereits vor der Wende eine sehr aktive Jazz- und Blues-Szene hatte. Zunächst erlernte er Violine am Musikgymnasium seiner Heimatstadt, studierte anschließend an der Musikhochschule in Klausenburg und kehrte 1980 nach Temeswar zurück, wo er mit mehreren Bands aufzutreten begann, die insbesondere im studentischen Milieu sehr beliebt waren. Ab 1983 wurde er ständiges Mitglied der ebenfalls sehr gutierten Temeswarer Bega Blues Band. In dieser Zeit gab es in Bukarest noch keine nennenswerte Blues-Szene, während Temeswar nicht nur geografisch, sondern auch kulturell fest im Westen verankert war. Später widmete er sich dem Jazz und trat unter anderem mit dem Gondi Quartett und der Band Moody Stuff sowie mit vielen Größen der rumänischen Jazzszene auf. Bis zu seinem Ruhestand unterrichtete er am Musikgymnasium und an der Musikhochschule seiner Heimatstadt und gründete nach der Wende an der Privatuniversität Tibiscus einen Lehrstuhl für Jazzmusik. Seinerzeit war es der erste Jazzstudiengang in ganz Rumänien. Temeswar hatte also wieder einmal die Nase vorn. Er hat ferner eine Doktorarbeit über die Rolle der Violine im Jazz veröffentlicht, ist Mitglied im Verband der rumänischen Komponisten und ist unermüdlich als Organisator von Musikevents und als Musikjournalist tätig. Und nun hören wir einen Jazz-Standard, bei dem unser heutiger Protagonist mitwirkt. Es handelt sich um The Girl from Ipanema des brasilianischen Komponisten Antonio Carlos Jobim, und zwar hören wir das Stück von einem Trio in folgender Besetzung dargeboten. Der serbische Pianist Miša alias Mike Krstić als Bandleader, Johnny Botta, Bassgitarre und Eugen Gondi, Schlagzeug. Eine Live-Aufzeichnung von 2009 in einem Temeswarer Jazzclub. Thank you. Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute dem Temeswarer Kontrabassisten und Bassgitarristen Johnny Botta gewidmet ist. Zum Schluss hören wir eine Komposition des Musikers, die er dem 2011 verstorbenen Kollegen und Mentor Johnny Raducanu widmete. Das Stück für Solo-Kontrabass heißt schlicht Remember Johnny Raducanu und stammt von einer 2012 beim Label A&A Records erschienenen CD. Mit dem kollektiven Album Tribute to Mr. Jazz huldigten namhafte rumänische Jazzmusiker dem legendären Musikerkollegen. Johnny Raducanu wurde von amerikanischen Musikerkollegen aufgrund seiner Bekanntheit Mr. Jazz of Romania genannt. Sorin Georgescu sagt Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt hören Sie Remember Johnny Raducanu für Solo-Kontrabass von und mit Johnny Botta.
Radio Rumänien International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien.
Im Norden der Dobrogea gelegen ist das Mocin-Gebirge ein reizvolles Ziel für Wanderfreunde. Es handelt sich um die ältesten Berge Rumäniens. Durch die starke Erosion entlang der geologischen Entwicklung erreichen sie heute lediglich die Höhe von sanften Hügeln, weshalb die Wanderwege auch für weniger sportliche Menschen besonders leicht zugänglich sind. Im Frühjahr haben Besucher zudem die Gelegenheit, die Pfingstrosen der Mocin-Berge in voller Blüte zu erleben. Der Nationalpark Mocin-Gebirge erstreckt sich über mehr als 11.000 Hektar im Norden der Dobrogea und lässt sich auf 14 Wanderwegen erkunden. Besucher erwarten eindrucksvolle Landschaften, faszinierende geologische Formationen sowie zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, von denen einige unter Naturschutz stehen. Zurzeit blüht in den Mocin-Bergen die rumänische Pfingstrose, eine geschützte Pflanze mit leuchtend roten Blüten. Zu sehen ist sie entlang mehrerer Wanderwege, wie Reiseleiter Dan Staiku berichtet.
bujorul din Munții Măcinului, cunoscut și ca bujorul românesc, este una dintre cele mai spectaculoase plante ale Dobrogii de Nord. Această floare transformă...
Die Pfingstrose der Mecinberge, auch als rumänische Pfingstrose bekannt, gehört zu den spektakulärsten Pflanzen der Norddobrudscha. Diese Blume verwandelt die Landschaft jedes Frühjahr in ein wahres Naturschauspiel. Seit 2022 gilt die Pfingstrose außerdem als Nationalblume Rumäniens und wird jedes Jahr am 15. Mai gefeiert. Bewundern kann man sie auf mehreren Wanderwegen der Mecinberge.
2022, bujorul a fost și desemnat flaia națională și este sărbătorită pe 15 mai. Poate fi admirat pe traseele din Munții Măcin.
Die 14 Wanderwege des Nationalparks sind von der Stadt Măcin sowie von mehreren umliegenden Ortschaften aus erreichbar. Die Routen gelten als leicht und können in 2 bis 3 Stunden bewältigt werden. Unterwegs laden zudem zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu einem Zwischenstopp ein. Reiseleiter Dan Staicu mit weiteren Einzelheiten.
Având în vedere că vorbim de mai multe trasee, punctele de plecare sunt diferite. Pentru traseul Țuțuiatul, de exemplu, putem pleca atât din Lungavița cât și din Comuna Greci. Dealul cu drum, Cozluc și...
Da es mehrere Wanderwege gibt, unterscheiden sich auch die Ausgangspunkte. Für die Țuțuiatu-Route kann man beispielsweise sowohl in Lungavița als auch in der Gemeinde Greci starten. Die Wege Dealul cu Drum, Cosluc und Dealul Consul beginnen in Greci, während die Route Celic Alba am Kloster Celic startet. Besucher der Region können ihre Reise außerdem mit Besichtigungen des Klosters Kokos, des Klosters Celic de Re oder des Klosters Saon verbinden. Sehenswert ist auch die Mestan Aga Moschee, die einzige Moschee Rumäniens, die vollständig aus Holz gebaut wurde. Außerdem lohnt sich ein Besuch des Gedenkhauses Panai Cerna oder der römisch-byzantinischen Festung Dinugetia.
Mai pot vizita casa memorială Panai Cerna, cetatea romano-bizantină Dinugetia.
Die Burg Dinugetia liegt rund 15 Kilometer von der Stadt Măcin entfernt und ist nicht die einzige römische Festung in der Region. Am rechten Donauufer befindet sich auch die Festung Troesmis, einst ein strategischer Stützpunkt der 5. römischen Legion Makedonica.
Sorin Georgescu mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien von Dienstag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Enzyklopädie an.
Professor Dr. Nicolae Minovici, der von 1868 bis 1941 lebte, war einer der prägendsten Figuren der rumänischen Rechtsmedizin. Geboren in Râmnicu-Sărat in der Mitte Rumäniens, wuchs er in einer großen Familie auf, in der die Wissenschaft groß geschrieben wurde. Seine Studienzeit verbrachte er in Bukarest. Ursprünglich zog es ihn zur bildenden Kunst. Doch dann entdeckte er die Medizin für sich und startete eine bemerkenswerte Karriere. Seine Studien führten ihn auch ins Ausland, nach Berlin und Paris, wo er sich mit den großen Experten seiner Zeit austauschte. Was seine medizinische Laufbahn besonders ausmacht, sind seine echten Pionierleistungen in der Rechtsmedizin. Im Jahr 1898 promovierte Nicolae Minovici mit einer Arbeit über Tätowierungen, der Titel Tätowierungen in Rumänien. Später veröffentlichte er seine berühmte Studie über das Erhängen, eine für die damaligen Verhältnisse absolut einzigartige Forschungsarbeit. Mehr über die Studien von Dr. Minovici erzählt uns Madalina Manolache, Museologin am Bukarester Stadtmuseum.
Printre cele mai cunoscute studii pe care Minovici le-a publicat,
den bekanntesten Studien, die Minovici veröffentlicht hat, gehört an erster Stelle seine Doktorarbeit mit dem Titel Tätowierungen in Rumänien aus dem Jahr 1898 und natürlich die Studie über das Erhängen, die 1905 erschien. In seiner Arbeit über Tätowierungen versuchte Minovici eine kurze Geschichte des Tattoos aus ethnografischer Sicht zu schreiben, wobei sein Hauptinteresse dem rechtsmedizinischen Aspekt galt. Die Schlussfolgerungen, zu denen Nicolae Minovici durch seine Studien in verschiedenen Gefängnissen des Landes und beim anthropometrischen Dienst in Bukarest gelangte, waren folgende. Tätowieren ist keine typisch rumänische Praxis, es ist etwas Übernommenes. Und genau dieses Wort beschreibt den Brauch am besten. Es war eine Mode. Ist das Tattoo ein Zeichen für Kriminalität? Minovic hat diesen Mythos schon sehr früh entlarvt. Man muss bedenken, seine Studie war die erste ihrer Art in Rumänien und er reihte sich damit direkt in die weltweite wissenschaftliche Forschung ein. Minovic hat bewiesen, ein Tattoo ist eben kein Zeichen für Kriminalität. In seiner Studie über das Erhängen führte Dr. Minovic die weltweit ersten Experimente in diesem medizinischen Bereich durch. Praktisch gesehen hat er sich im Institut für Rechtsmedizin unter Aufsicht, also nie allein, selbst erhängt, um zu verstehen, welche Symptome ein Mensch in einem solchen Moment durchlebt. Doch Nikolai Minovic war auch ein echter Wegbereiter für den Rettungsdienst. 1906 gründete er die erste Rettungsgesellschaft auf dem Balkan. Und 1934 legte er den Grundstein für das erste rund um die Uhr geöffnete Notfallkrankenhaus in Rumänien. Daneben war er auch an der Universität und in der Verwaltung sehr aktiv. Er half beim Aufbau der Rechtsmedizin in Cluj, Deutsch-Klausenburg, und mischte bei der Modernisierung von Bukarest kräftig mit.
Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus der Enzyklopädie von Dienstag. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von der Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Die Kulturplattform Freelancer hat ein neues spannendes Projekt ins Leben gerufen. Niemand in Nimic, zu Deutsch Niemand und Nichts. Es ist ein performatives Tagebuch für Kleinstädte. Dahinter verbirgt sich ein kreativer und vor allem gemeinschaftlicher Kunstprozess, der von März bis September 2026 in vier kleineren rumänischen Städten sowie in der Hauptstadt Bukarest stattfindet. Dort, genau gesagt im Viertel rund um die Piața Amzei, hat das Forschungs- und Kreativlabor des Projekts seine Zelte aufgeschlagen. Der erste Schritt im Projekt sieht so aus. Das künstlerische Team, bestehend aus Irina Slate, Diana Nistor, Tiberio Enake und Daniel Kirilla, entwickelt nach intensiven Recherchen rund um den Amsee-Markt im Bukarester Club Green Hours das Grundgerüst für ein Theaterstück. Dieses Gerüst dient später als Startschuss für die Arbeit in den vier Provinzstädten. Dort wird das Stück gemeinsam mit einheimischen Jugendlichen weiterentwickelt und an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst. Die Theaterregisseurin und Kulturmanagerin Irina Slate hat uns mehr über die Hintergründe verraten. Der Verein Freelancer arbeitet nun schon seit rund 8 Jahren mit Teenagern. Wir hatten in der Stadt Târgu Neamț bereits ein Vorgängerprojekt namens TVA, ein Bildungszentrum für darstellende Künste, wo wir 8 Jahre lang kulturelle und pädagogische Projekte mit den Jugendlichen auf die Beine gestellt haben. Das jetzige Projekt ist gewissermaßen eine Fortsetzung dieser Arbeit, nur eben ausgeweitet auf mehrere kleine Gemeinden. Wir werden in Târgu Neamț, Târgu Lăpuș, Târgu Ocna und Târgu Frumos vor Ort sein. Was wir bei unserer bisherigen Arbeit festgestellt haben, ist Folgendes. Die Jugendlichen in den Kleinstädten wollen meistens einfach nur weg. Sie können es kaum erwarten, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Sie haben es satt, in einer kleinen Gemeinde zu leben und sehnen sich nach der Großstadt, nach echten Chancen, einem kulturellen Angebot und sozialen Freiräumen. Denn genau das fehlt in ihren Heimatorten meistens völlig. Mit unserem Projekt wollen wir einerseits genau dieses kulturelle Angebot für die Jugendlichen schaffen. Andererseits möchten wir ihnen einen Rahmen bieten, in dem sie ihre eigene Heimat mit anderen Augen sehen können. Deshalb nennen wir das Ganze auch performatives Tagebuch. Wir werden in jeder Gemeinde mit mindestens 10 Jugendlichen Workshops veranstalten und am Ende gemeinsam mit ihnen ein Theaterstück auf die Bühne bringen.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr. Und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.